Starten wir mal die Sendung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Sendung Hopo Express mit der Ausgabe 133 hier im FSK auf der 93,0. Ich bin auch nicht alleine im Studio. Könnt vielleicht gleich ein kurzes Hallo reinwerfen.
Hallo.
Hallo.
Sehr gut, die Vorstellung folgt gleich. Das Thema der Sendung ist Kolumbien, indigene Gemeinden im Widerstand. Ich werde kurz den Text aus dem Transmitter vorlesen. Genau. Seit dem Friedensabkommen 2016 zwischen der FARC-Guerilla, das war die älteste und größte Guerilla Kolumbiens und Lateinamerika, und der kolumbianischen Regierung erleben die selbstorganisierten indigenen Gemeinden im Cauca eine massive Welle der Gewalt. Dutzende GemeindeaktivistInnen wurden durch die parastaatliche Gewalt und Drogenökonomie ermordet. Die widerständigen Gemeinden haben seit der europäischen Invasion in ihre Gebiete vielfältige Verteidigungsformen gegen die eindringenden Gewaltakteure entwickelt. Dazu gehörte in den 1980er Jahren die bewaffnete Bewegung Quintilame, ebenso wie aktuell die Guardia Indigena, eine unbewaffnete Gemeinde Selbstverteidigung. Im Studio sprechen wir heute mit Elisette Peña, Medienschaffende und Teil der indigenen Bewegung des Cauca, über die aktuelle Situation und den Widerstand der Gemeinden früher und heute. Genau, das war schon ein erster Spoiler, wer hier mit mir im Sender sitzt. Und zwar ist das Elisette. Dazu ist noch Martin mit dabei. Beide werden sich gleich selbstständig vorstellen. Und zum Ablauf der Sendung, das wird hauptsächlich in Spanisch, es wird in Spanisch und Deutsch passieren. Martin übersetzt dann auch immer die Antworten von Elisette. Und jetzt übergebe ich zur Vorstellung an euch beide.
Ja, hallo, ich bin Martin. Ich wollte noch kurz mal auf Spanisch willkommen sagen, weil vielleicht auch noch Leute zuhören, die besser oder hauptsächlich Spanisch verstehen. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos que nos escuchan, entienden más o mejor el español. Eso es el programa de radio sobre Colombia, comunidades indígenas en resistencia, y estamos acá ahora con Elisette Peña, comunicadora social y periodista del indígena del Cauca, Colombia. Y Elisette, si quieres presentarte. Elisette wird sich jetzt vorstellen.
Hola a todos, mi nombre es Elisette Peña. Soy indígena Nasa del departamento del Cauca, Colombia, y los invito a escuchar hoy un pedacito de la historia de las comunidades indígenas del Cauca.
Hallo, mein Name ist Elisette Peña. Ich bin indigene Nasa aus dem Cauca, Kolumbien. Und ich lade euch heute ein klein bisschen über die Erfahrungen der indigenen Gemeinden im Cauca zu erfahren. Genau, ich bin Martin vom Kaffeekollektiv Aroma Zapatista. Wir importieren unter anderem Kaffee auch von der indigenen Bewegung aus dem Cauca in Kolumbien. Und ich war auch schon zweimal im Cauca da und habe einerseits halt mit den Kaffeebäuerinnen mich ausgetauscht und andererseits aber auch die Gemeinden und die politischen Strukturen da kennengelernt und mit Elisette danach dann auch ein paar Artikel zusammengeschrieben.
Ja, dann machen wir doch weiter mit einem Musikstück, bevor wir dann in ein kleines Interviewformat einsteigen. Wie ist nochmal das Lied, das wir gleich hören?
Das Lied ist von Guardia Fuerza und da sind noch einige bekannte kolumbianische politische Musiker und Musikerinnen dabei. Und die interpretieren die Hymno de la Guardia, also das ist so die Hymne der Guardia Indígena, über die wir später auch noch ein bisschen was hören werden.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir reden über eine Situation in Kolumbien heute. Und da die große Mehrheit unserer Hörerinnen wahrscheinlich noch nichts darüber wissen, kannst du uns etwas über die Organisation der indigenen Gemeinden im Cauca, Kolumbien erzählen?
Como la gran mayoría de nuestro público nunca ha escuchado de esto, ¿nos puedes contar sobre cómo se organizan las comunidades indígenas en el Cauca, Colombia?
Las comunidades indígenas del Cauca, Colombia están organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca, o CRIC, surge en el año de 1971.
Die indigenen Gemeinden im Cauca sind organisiert im Consejo Regional Indígena del Cauca, im indigenen Regionalrat des Cauca, kurz CRIC, der sich 1971 gegründet hat.
En la década de los 70, las comunidades indígenas no tenían derecho a existir, y en la constitución de 1886 eran reconocidas como menores de edad y salvajes. Esto también fueron sus territorios fueron expropiados, arrebatados también, quitados a la fuerza por terratenientes y por la Iglesia Católica. Entonces se unen 5 cabildos en una asamblea en Tacuelló y deciden crear el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Ja, in den 1960er und 70er Jahren war die Situation der indigenen Gemeinden so, dass sie sehr wenige Rechte hatten. In der Verfassung, in qué era la Constitución?
1886.
In der damals geltenden Verfassung, die aus dem Jahr 1886 war, war es so, dass die Indigenen als Minderjährige galten, als Wilde galten, also nicht als vollwertige Bürgerinnen, und dass sie halt auf Basis dessen sehr oft ihrer Länder beraubt wurden, durch Tricks, vor allen Dingen von großen LandbesitzerInnenfamilien und auch der Kirche. Und auf Basis dieser Situation hat sich dann 1971 haben sich 5 indigene Gemeinden oder Selbstverwaltungsgebiete, die es damals gab, zusammengefunden in Tacuyo im Cauca.
Entonces, en esta asamblea se organizan bajo el lema de unidad, tierra y cultura. Los 3 principios, digamos, en un inicio rectores para las comunidades indígenas, y se decide empezar a aplicar el punto de tierra, es decir, recuperar las tierras para poder tenerlo todo.
In dieser Versammlung haben sie halt beschlossen, sich unter der Losung Einheit, Land und Kultur oder ja, Lebensweise, würde ich jetzt mal sagen, oder eigene Lebensweise zu vereinen und den Krieg zu gründen und die Organisierung, und haben dann entschieden, dass sie vor allen Dingen erstmal auf den Punkt Land gehen, dass sie sogenannte Wiedergewinnung von Land anstoßen werden, um auf dieser Basis halt alles andere auch zu bekommen.
Hoy la organización tiene 50 años de lucha y resistencia. Tiene alrededor de 125 cabildos indígenas en el Cauca y tiene alrededor de 9 programas. Entre ellos está el programa de educación, el político, comunicaciones, salud, mujer y familia, el programa de autoridades tradicionales ambientales y derechos humanos. Todos estos programas contribuyen a aplicar la última palabra que se le añade al lema del CRIC, unidad, tierra, cultura y autonomía, es decir, que las comunidades pudieron realizar en estos 50 años de lucha grandes conquistas para sí mismas y para el Cauca.
Heute ist die Situation so, dass dieses Jahr schon 50 Jahre dieser Organisation gefeiert wurden, dass mittlerweile 125 indigene Selbstverwaltungen Teil des Kriegs sind, der Organisierung sind. Es gibt 9 Programme oder Abteilungen zu verschiedenen Themen, in denen ja, die Bewegung sich quasi selbst verwaltet. Das ist Bildung, Politik, Kommunikation, Frauen, Familie, Gesundheit, ja, sowas wie Bestimmung über das Land und die, das, eine Selbstbestimmung über Land und Umwelt und auch Umweltschutz, Mensch und ein weiteres Programm, was Menschenrechte ist. Und wie das zeigt, halt ist das nochmal auch ein weiterer, ja, dieser Schlachtruf oder dieses, diese Losung des Kriegs ist erweitert worden um das Wort Autonomie, Selbstbestimmung. Also mittlerweile ist es Zusammenhalt, Land, Kultur und Selbstbestimmung sind die vier Worte, die den Krieg so beschreiben. Und was es auch zeigt, ist, dass es sehr große Errungenschaften gibt der Bewegung mittlerweile auf Basis ihres Kampfes in diesen 50 Jahren.
Und zwar ist erstmal die nächste Frage, nach dem Friedensabkommen zwischen FARC-Guerilla und Regierung 2016, wie die aktuelle Situation jetzt in den indigenen Gemeinden ist im Cauca und ob es Frieden in den Gemeinden gibt.
La pregunta es, con los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, ¿cómo es la situación actual de las comunidades indígenas en el Cauca? ¿Existe paz en las comunidades?
La situación que atraviesan las comunidades indígenas del Cauca, igual que el departamento del Cauca, están en... es una zona crítica en este momento, está, digamos, como en especie de alerta roja. Desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, al año pasado, alrededor de 269 líderes indígenas en el Cauca han sido asesinados. Y 167 durante el periodo de la presidencia de Iván Duque.
Also was die Gemeinden und der gesamte Cauca gerade durchleben, ist eigentlich alles andere als Frieden. Es ist eine sehr kritische, also es ist ein kritisches Gebiet, die eigentlich unter einem roten Alarm stehen, was die Gewalt angeht. Seit 2016 bis ins letzte Jahr sind 269 indigene Anführer und Anführerinnen ermordet worden. Und allein in der Zeit des jetzigen Präsidenten Iván Duque waren es 167 ermordete Gemeindeaktivistinnen oder Anführerinnen.
La mayoría de personas que han sido asesinadas es porque se han opuesto a que en los territorios indígenas se siembren cultivos de uso ilícito como son la marihuana y la planta de coca. También el otro proceso que hay es de la construcción de megaproyectos de minería. Entonces es como la otra parte del problema. Y también porque después de la firma del acuerdo de paz, no toda los mandos de las FARC se desmovilizaron, entonces se formaron las disidencias también y otros actores armados que operan en el territorio y que están ejerciendo en este momento o están en disputa el control territorial. Entonces las comunidades quedan atrapadas en el fuego cruzado y también sus líderes, lideresas y comuneros son asesinados.
Die Mehrheit derjenigen, die ermordet wurden, sind deswegen ermordet worden, weil sie sich gegen den Anbau von von Pflanzen, die auch zu illegalen Substanzen verwandelt oder umgewandelt werden können, gewendet haben, also vor allen Dingen Marihuana und Coca. Und ein weiterer Punkt, weswegen die Menschen ermordet wurden, ist, dass sie gegen vor allem Minen-Megaprojekte sich gewandt haben. Ist es auch so, dass halt seit dem Friedensabkommen sich zwar der Großteil der FARC und die Führung der FARC demobilisiert haben, also der Guerilla, dass es aber so ist, dass viele einige halt der FARC-Mitglieder nicht mitgemacht haben von Anfang an, also sogenannte Dissidenz bei der Waffenabgabe und dem Friedensabkommen, und andere auch wieder eingestiegen sind, als sie gemerkt haben, dass es nicht so leicht ist im zivilen Leben, und dass sich aus diesen Strukturen oder Menschen dann bewaffnete Gruppen gegründet haben, die jetzt heute um diese verschiedenen Gebiete auch im Kauka kämpfen, also gerade da, wo Marihuana oder Coca angebaut wird, und die Gemeinden sind quasi in dem Feuer zwischen diesen verschiedenen Gruppen gefangen. Und dadurch sterben einerseits sehr viele Gemeindemitglieder und aber auch halt Anführer und Anführerinnen oder Aktivistinnen in der Bewegung werden ermordet.
Haben wir ein Musikstück?
Mhm. Ja, du quieres esto, no?
Cántame para Benjamín.
¿Quieres decir algo sobre esto?
Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Candombe para Benjamín. La canta la agrupación Cueshquiwe, y Benjamín Dindicue fue uno de los líderes indígenas que impulsó la educación indígena y que impulsó también las recuperaciones de tierra, y fue asesinado por los pájaros en mil... No sé la fecha exacta, pero creo que fue en la década de los 80, y la canción habla de eso, ¿no? De la memoria de él.
Mhm. Genau, also Elisette hat die Lieder heute alle ausgesucht und zusammengestellt. Das Lied, was wir jetzt hören werden, ist von der Band Cueshquiwe, was auf der Sprache der Nassan, Nassayuwe, ist der Name, und der Song heißt Candombe para Benjamin, und sie hat gerade erzählt, Benjamin, ¿cómo se llama?
Dindicue. El apellido, Benjamin Dindicue.
Benjamin Dindicue, für den dieses Lied ist, das war auch ein indigener Aktivist, der sich vor allen Dingen für die eigene indigene selbstverwaltete Bildung eingesetzt hat und auch für die Wiedergewinnung, die Landbesetzung eingesetzt hat, und der von bezahlten Auftragskillern von den Großgrundbesitzern sie ist sich nicht mehr ganz sicher, das Jahr, aber es war irgendwann in den 80ern, ermordet wurde. Und genau, das Lied leistet ihm sozusagen Hommage.
Wir sind wieder da. Wir sprechen über die Konfliktlage in Kolumbien, über die Konflikte insbesondere der indigenen Bevölkerung mit zum Beispiel den Großgrundbesitzerinnen. Wir wollten jetzt noch mal fragen, wie es mit der Vorgeschichte aussah, wie die Situation der Gemeinden vorher war, und hat diese Gewalt, welche Vorgeschichte hat diese Gewalt?
¿Cómo fue la situación? Estamos hablando como la estuvimos hablando sobre cómo es la situación actual de la violencia. ¿Cómo fue la situación para las comunidades antes de los acuerdos de paz? ¿Y tiene esta violencia una historia?
Sí. Los pueblos indígenas, desde la invasión española, han sufrido, digamos, como una serie de vejaciones. La expropiación de sus territorios también. Entonces, terminaron siendo terrajeros. Muchas comunidades indígenas desaparecieron al no tener territorios, perdieron su lengua, su identidad, y dejaron de reconocerse como indígenas. Entonces, en los años de 1910 a 1920, aparece el líder indígena y autodidacta Manuel Quintín Lame, quien se encarga de darle de darle a conocer a las comunidades sobre la ley 89, que era que, digamos, protegía o daba como la fuerza para recuperar los territorios indígenas que habían sido robados, ¿no?
Uh-huh. Ja, sie sagt ja, es gab eine Vorgeschichte dieser Gewalt. Eigentlich geht es zurück schon auf die spanische Invasion in die Gebiete, wo halt also die indigenen Gemeinden seitdem sehr viele Abwertungen und Niederlagen erlitten haben. Vor allen Dingen die Enteignung ihrer Ländereien. Viele haben danach eigentlich als Landpächter nur noch Land haben können, kein eigenes Land mehr haben können. Viele indigene Gemeinden sind ganz verschwunden, einfach deshalb, weil sie ihre Sprache, ihre Identität verloren haben durch diese Enteignung von Land, den Raub von Land. Und dadurch halt aufgehört haben, Indigene zu sein. In den 1910er und 20er Jahren hat Manuel Quintín Lame, das war ein indigener, auch ein indigener Anführer und der sich sehr viel so selber beigebracht hat, der auch eigentlich in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, hat angefangen, die Gemeinden zu organisieren, über das damals bestehende Gesetz 81 sie zu informieren, das so einen gewissen Schutz eigentlich für die indigenen Gemeinden geboten hat und für ihr Land, was aber ignoriert wurde.
Manuel Quintín Lame hace un gran esfuerzo por llevar, digamos, esta... o dar a conocer esta ley en las comunidades indígenas, pero su voz y su lucha no hace como eco en las comunidades. En la década de los 70 ya empieza, digamos, toda una problemática porque cada vez son menos los territorios y entonces, como les contaba antes, se crea el CRIC y se toma como el pensamiento de Manuel Quintín Lame para... realizar las recuperaciones de tierra. Las recuperaciones de tierra era tener más tierra que estaban ocupando los hacendados y las iglesias en el Cauca que habían quitado esta tierra mediante engaños. Entonces las comunidades indígenas y las campesinas deciden entrar a estas grandes haciendas a trabajar la tierra y entonces digamos que los terratenientes hacendados contratan a los pájaros para que los asesinen.
Mm-hmm. Genau, aber es war so, dass dieser Kampf von Manuel Quintín Lame sein Kampf nicht, also in den Gemeinden nicht so Widerhall gefunden haben, dass es dauerhaft war. Was dann aber in den 60er, 70er Jahren passiert ist, dass immer stärker die Problematik eigentlich war, dass immer weniger Land für die indigenen Gemeinden da war. Der Krieg, also die jetzige Organisierung, eigentlich diese Ideen von Manuel Quintín Lame aufgegriffen hat und halt wie vorhin schon beschrieben mit den mit diesen Landbesetzungen oder Recuperaciones de Tierra, also die Wiederaneignung von Land, wird das genannt, von ihnen begonnen hat. Das heißt, eigentlich ist es so, dass die GroßgrundbesitzerInnen und die Kirche sich halt widerrechtlich diese Länder geraubt hat in indigenen Gemeinden, vor allen Dingen durch Betrug, durch Lügen, durch Gewalt. Und jetzt halt der Akt ist, sich das wieder anzueignen, und zwar sowohl Indigene als auch Campesinos, also Kleinbäuerinnen, Kleinbauern, die in den 60er, 70er Jahren angefangen haben, sich das Land wiederzuholen, indem sie halt auf diese riesigen Landbesitze gegangen sind und da einfach Anbau betrieben haben, also ihre eigenen, ausgesät haben, angebaut haben. Und was aber dann passiert ist, ist, dass die Landbesitzer sogenannte Pájaros, also Vögel auf Deutsch übersetzt, eingestellt haben, die dann, hier würde man sagen, so bewaffnete Banden irgendwie sind das, die dazu da waren, die Leute, die halt Landwiedergewinnung gemacht haben, zu ermorden oder zu vertreiben.
Y ya en la década de los 80 se da el surgimiento, bueno, ya en los 70 y en los 80 se venía dando también el surgimiento de las guerrillas, como eran las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, y la mayoría o algunas se crean en el departamento del Cauca o son zona donde también transitan. Esto genera violencia en los territorios indígenas y empieza a haber como una pugna territorial por quien controla el territorio. Y como las comunidades ya venían organizadas, entonces empiezan a ser como declaradas como enemigo porque no se identifican con los ideales de algunas de estas guerrillas. Entonces, el otro problema también que hay es que recién inicia la llegada de los cultivos ilícitos a algunas zonas del departamento del Cauca, y pues estas zonas también son resguardos indígenas. Entonces, tiene como varias fases y momentos críticos. Mm-hmm.
Genau, in den 80ern vor allen Dingen, aber eigentlich auch schon vorher, 60er, 70er Jahren, sind dann in Kolumbien verschiedene Guerilla-Bewegungen entstanden, wie halt die FARC schon in den 60ern, die EPL, die M19, und viele von denen waren auch im Cauca präsent oder sind auf jeden Fall immer mal wieder durchgegangen, was auch zu weiterer Gewalt geführt hat, einfach um territoriale Kontrolle. Haben die verschiedenen Guerillas auch gekämpft und die indigenen Gemeinden waren da halt auch in der Mitte und dadurch, dass sie viele von, also dass diese Gemeinden ja schon selber auch organisiert waren und auch nicht unbedingt die Ideale dieser Guerillas geteilt haben oder sich nicht deren Organisierung untergeordnet haben, wurden sie dann auch zu Gegnern von den Guerillas erklärt und ein weiteres Problematik, die auch schon in dieser Zeit entstand, das war so der erste Anbau von illegalen, also von Pflanzen, die auch zu illegalisierten Substanzen verwandelt werden können, hat damals dann auch begonnen. Also schon so verschiedene Problematiken sind in dieser Zeit dann entstanden.
Y bueno, ya entrado los 90 y los 2000 ya van a ser como masacres de los paramilitares, sobre todo en la zona norte, y es, digamos, ha sido una constante violencia, discriminación, que está como haciendo desaparecer comunidades indígenas, causando desarraigo y, bueno, toda una serie de amenazas contra la vida de los indígenas, ¿no? Y la pervivencia como pueblos indígenas.
Mm-hmm. In den 90ern und 2000ern war es dann so, dass auch da zusätzlich noch sehr viele Massaker passiert sind durch die rechten paramilitärischen Gruppen, vor allen Dingen im Norden des Cauca. So wie sie es beschreibt, war es halt eine dauerhafte, oder was sie sagt, das Fazit war eine dauerhafte Prozess von Gewalt und Diskriminierung gegenüber den indigenen Gemeinden. Der dazu geführt hat halt auch, dass viele indigene Gemeinden verschwunden sind, dass sie entwurzelt wurden und halt diese schwierige Situation so dauerhaft erleben oder den standhalten mussten.
Okay, Okay, bevor wir dann vielleicht noch auf die Doku eingehen, die Elisette gemacht hat, vielleicht noch mal eine kurze Musikpause. Was sollen wir Passendes hören? Frage ins Studio.
Ja, Elisette hat sich den Song auch wieder von der Band Quesh Kive, Kive mit, puedes decir tú cómo se escribe, cómo se dice?
Pekwe.
La de Quesh Kive, Kive mit, es Vasija de Barro, que es la, esta canción se cantó en la Constituyente 1991, donde los pueblos indígenas fueron reconocidos dentro de la Constitución y como ciudadanos. En la actualidad esta canción es utilizada o se pone cuando asesinan a líderes. Es para acompañar también los funerales de los compañeros indígenas que han muerto en el proceso de lucha.
Der Titel nochmal?
Kiwe Mitche.
Ah ja, jetzt habe ich es gefunden. Alles klar.
Genau, was Elisette erzählt hat, ist, dass dieser Song entstanden ist 1991, als die neue Verfassung in Kolumbien entstanden ist. Da kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu. Auch unter Mitarbeit von indigenen Vertretern, wo halt die Indigenen dann auch als vollwertige Bürger und Bürgerinnen anerkannt wurden und extra auch eigene Rechte bekommen haben, zugesprochen bekommen haben. Und in der aktuell wird der Song oft gespielt, wenn bei Beerdigungen von ermordeten Aktivistinnen und Aktivisten.
Mhm. So, willkommen zurück beim Hopo Express. Und zwar haben wir heute Gäste im Studio und als Thema Kolumbien, indigene Gemeinden im Widerstand. Da haben wir Elisette zu Gast und die nächste Frage dreht sich um die Doku, die sie gemacht hat. Und zwar die Doku Bewaffnete Bewegung Quintín Lame, das Movimiento Armado Quintín Lame, auf Spanisch gemacht, so heißt die Doku, die auch bald hier in Hamburg gezeigt wird. Was war die bewaffnete Bewegung Quintín Lame und wie bist du darauf gekommen, über sie eine Doku zu machen?
Kurz noch, also die Doku heißt Der letzte Kommandant der Quintines und die Bewegung heißt so, wie du gerade gesagt hast, aber genau.
Sehr gut, für die Verbesserung, sorry.
Nein, kein Problem. Tú hiciste un doco que también vas a presentar acá en Hamburgo sobre el movimiento armado Quintín Lame, que se llama El último comandante de los Quintines. ¿Qué fue el movimiento armado Quintín Lame y por qué decidiste hacer un doco sobre este proceso?
Vale, el movimiento armado Quintín Lame fue la primera guerrilla indígena en Latinoamérica. Surge en el departamento del Cauca a raíz de los asesinatos que venían cometiéndose a los líderes que estaban apoyando el CRIC y las recuperaciones de tierra. Y también por el asesinato del padre indígena Álvaro Ulcuechocue y el desalojo de López Adentro en 1984.
Die bewaffnete Bewegung Quintín Lame war die erste indigene Bewegung, indigene Guerilla in Lateinamerika, die im Cauca entstanden ist. Und sie ist entstanden aufgrund der vielen Morde, von denen wir vorhin, also von denen Elisette vorhin berichtet hat, an verschiedenen indigenen Anführern des Krieg und auch wegen der Gewalt, die die Landwiedergewinnung produziert, also oder hervorgerufen hat gegen diese Landwiedergewinnung der Bewegung. Das war 1984. Damals wurde auch ein indigener Priester, Alvaro Uque.
Alvaro Uque Choque, sí.
Alvaro Uque Choque. Choque. Ja. Ich kämpfe noch ein bisschen mit den Namen von, der indigenen Aktivistinnen und Menschen. Genau, aber der wurde 1984 ermordet. Und außerdem gab es Polizeieinsatz gegen also eine Räumung von so einer sehr großen Landbesetzung in López Adentro, und das war der Moment, wo dann die Guerilla auch entstanden ist.
Bueno, el Quintín empieza a apoyar todas las recuperaciones de tierra y dura hasta el año de 1991, donde hace la desmovilización de armas. Hace la desmovilización también porque la comunidad indígena decide ejercer autonomía y autoridad sobre sus territorios y no quiere más actores armados en sus comunidades, y hace pues el acuerdo de Bitonco, que surge como en el 86. Este acuerdo, más o menos, que fue un año también de mucho conflicto en el Cauca, pues por las otras guerrillas que mencionaba que estaban operando en la zona.
Quintines, wie die Guerilla sich selbst genannt hat oder genannt wurde, haben dauerhaft halt diese Landbesetzung unterstützt und haben sich dann 1991 demobilisiert, die Waffen abgegeben, auch deswegen, weil die indigenen Gemeinden halt entschieden hatten, dass sie sich darauf fokussieren wollen, die Autorität oder die Bestimmungsgewalt eigentlich nur über ihre eigenen Gebiete auszuüben und innerhalb dessen halt keine bewaffneten Akteure mehr in ihren Gebieten haben wollten. Es ist damals die Erklärung von Bitonco entstanden. In qual año fue?
La resolución de Bitonco en 1986.
Genau, die 1986 schon verfasst wurde. Das war eine Zeit, wo sehr viel Gewalt in den indigenen Territorien passiert ist. Vor allen Dingen auch, was sie ja vorhin schon erzählt hat, von den vielen anderen Guerillas, und wo einfach entschieden wurde, wir wollen gar keine bewaffneten Akteure mehr in unseren Gebieten haben.
Bueno, el Quintín, mientras operó, lo que hizo fue capacitar a las comunidades indígenas en el aspecto político y un poco en el militar. No eran tanto una fuerza de combate, sino más de acompañamiento a todos los procesos que en ese entonces había, sobre todo entre la recuperación de tierra y también de hacer que los pájaros dejaran de asesinar a los indígenas y a sus líderes. Bueno, en 1991 ya se desmoviliza también a raíz de que en el contexto nacional se empieza a hablar de una nueva constitución para Colombia, porque la del 86, la de 1886, ya había cumplido más de 100 años y no representaba los intereses actuales de la población colombiana.
Was die indigene, was die, die Quintín-Lame-Guerilla vor allen Dingen gemacht hat, war, die Gemeinden auch politisch zu schulen. Es war auch ein bisschen militärische Ausbildung zu machen, aber es war eigentlich weniger eine Kampfeinheit oder Kampfkräfte, die diese Guerilla dargestellt hat, sondern es ging vor allen Dingen auch um eine Unterstützung der Landbesetzung, der Gemeinden, der politischen Prozesse und halt zu verhindern, dass diese Pajaros, also diese bewaffneten Banden der Großgrundbesitzer, weiter indigene Aktivistinnen ermorden. 1991, also als dann die Waffen niedergelegt haben, war auch im nationalen Kontext, ging es gerade darum, diese neue Verfassung zu schreiben.
Bueno, el Quintín Lame lo que hace es ejercer también dentro de su acuerdo de paz con el gobierno presión para que puedan al menos acceder 3 indígenas en la constituyente, porque al principio no se querían incluir, ¿no? Entonces hace una presión, es decir, que va a retirarse de la mesa de negociación si 3 si no quedan 3 compañeros indígenas. Sin embargo, se hace como una votación y la misma sociedad colombiana es la que termina aceptando o votando, digamos, a favor de que hayan indígenas en la constituyente. Entonces, el Quintín negocia que haya una tercera persona, que fue también uno de los comandantes de la guerrilla del Quintín, y entre estos 3 logran incluir los derechos de los pueblos indígenas, no solo para las comunidades indígenas del Cauca, sino para todas las comunidades que había y que existen hoy en el país, ¿no? Porque la constituyente ya lleva 30 años y entonces son más o menos los 30 años que también llevamos reconocidos como pueblos indígenas, ¿no? Que Colombia se reconoce como multiétnica y pluricultural.
Was die Quintín-Lame-Guerilla auch umgesetzt hat, ist, dass sie in den Friedensverhandlungen sehr viel Druck auf die Regierung ausgeübt hat, halt in dieser verfassungsgebenden, also Versammlung, die dann die neue Verfassung ausarbeiten soll, dass dort auch 3 Repräsentantinnen von indigenen Gemeinden vertreten sein sollen. Und genau, was dann gleichzeitig passiert ist, dass es eine Abstimmung gab auf nationaler Ebene für die, also eine Wahl der Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung, und dass dann die kolumbianische Gemeinde schon indigene Vertreterin, die kolumbianische Bevölkerung auch schon indigene Vertreterin gewählt hat in einer freien Wahl, und dass die Quintín-Lame-Guerilla dann noch durchgesetzt hat, dass auch noch eine dritte indigener Vertreter auch noch an dieser Versammlung teilnehmen darf oder teilnimmt, der auch einer aus der Bewegung war. Einer der Befehlshaber innerhalb der Quintín-Lame-Guerilla. Und was diese 3 Repräsentantinnen auch gemacht haben in der verfassungsgebenden Versammlung, war, dass sie halt die Rechte der indigenen Gemeinden in die Verfassung aufgenommen wurden. Und zwar nicht nur der im Cauca, wo halt die Guerilla aktiv war oder auch die Bewegung aktiv ist, sondern aller indigenen Bevölkerungsgruppen und Gemeinden im Cauca, in Kolumbien, eben nicht nur im Cauca, sondern in ganz Kolumbien. Und dass jetzt halt seit 30 Jahren so ist, dass die indigenen Gemeinden halt anerkannt werden als solche innerhalb der Verfassung mit eigenen Rechten auch, und dass Kolumbien sich selbst als multiethnisches und plurikulturelles Land bezeichnet in der Verfassung.
Ja, wollen wir noch ein Musikstück hören?
Ja, Alice hat vorhin schon gesagt, welches. ¿Quieres decir algo?
El Hijo del Cauca fue como la de las primeras canciones indígenas, la compuso Rosa Elena Bitonaz, que fue asesinada por una de las guerrillas. No recuerdo bien en este momento si fue ELN o FARC, pero nos dejó su memoria en este canto y bueno, habla de los indígenas Nasa del Cauca.
Das ist eine der ersten indigenen Lieder, die es gab. Sie wurde, also der ist auch wieder von Quesh Kiwe, der Band, die wir vorhin schon mal gehört haben. Alles sind Bands aus der Bewegung auch. Und das Lied heißt Hijo del Cauca, Sohn, oder ja, Kind des Cauca und es wurde geschrieben von Rosa Elena Bitonas, die ermordet wurde von einer, sie weiß gerade, Elisabeth weiß nicht mehr von welcher, aber von einer der beiden Guerillas, entweder der ELN oder der FARC. Es erzählt über die indigenen Nasse, also auch die indigene Bevölkerungsgruppe, wo Elisette herkommt und die auch die Mehrheit der Indigenen in Rosa Elena Toconas ist.
Toconas, sí.
Toconas, ah, okay, dann habe ich es falsch gesagt. Genau, also die Nasa sind die größte Bevölkerungsgruppe innerhalb des Cauca, also indigene Bevölkerungsgruppe innerhalb des Cauca.
Ja, wir haben ja eben schon über die bewaffnete Bewegung Quintin Lame gesprochen und du, Elisabeth, hast eine Filmdokumentation dazu erstellt, gemacht, die Movimento Armado Quintin Lame. Und die erste Frage wäre natürlich, wie bist du dazu gekommen, diese Filmdokumentation anzufertigen? Und ja, klar, wer kommt da drin zu Wort? Welches Format hat das? Wie lange dauert die vielleicht?
Und wie heißt sie nochmal?
Genau, den richtigen Namen vielleicht.
están diciendo que tú hiciste un docu sobre el movimiento Quintin Lame. Y quieren saber por qué decidiste hacer un docu sobre este proceso. Y también nos puedes contar un poco quién está en el docu, quién está representado, qué duración tiene y otra vez el nombre.
Vale. El documental se llama El último comandante de los Quintines. Dura 30 minutos con los subtítulos al alemán, dura 33 minutos. La historia que narro ahí es un poco, o es más bien personal, dado que el último de los Quintines es mi padre. Mi padre fue el comandante, el último comandante del Quintin Lame. Él es quien firma el acuerdo de paz en 1991. Yo no sabía esto hasta hace unos, creo, 5 años atrás, cuando empecé a revisar como unos archivos y encontré la autobiografía de él. Y también cuando era pequeña encontré también como unas fotos donde pues aparecían él y otras personas con armas.
Genau, die Doku heißt El último comandante de los Quintines, der letzte Kommandant der Quintines. Im spanischen Original dauert die 30 Minuten. Die deutsche Version, auch mit Untertiteln, dauert 33 Minuten, weil da noch entschieden wurde, auch vorher noch eine kurze Einführung zu machen in den Kontext. Die Geschichte, die erzählt wird, ist für Elisette eine sehr persönliche Geschichte, weil ihr Vater der letzte Kommandant der Quintin Lame Guerilla war, der dann auch das Friedensabkommen unterzeichnet hat. Sie selbst wusste davon nichts bis vor 5 Jahren. Als sie, era 5 años antes del docu o 5 años desde acá?
5 años antes del docu.
Ah, okay. Bis vor 5 Jahren vor der Erstellung der Doku, cuando era?
El docu cuando se grabó, entre 2016 y 2017.
Okay, genau. Ich habe nochmal nachgefragt, weil ich nicht mehr sicher war. Die Doku ist 2016/17 entstanden und 5 Jahre vor Erstellung der Doku wusste sie selber von der Vorgeschichte ihres Vaters nichts. Und sie ist darauf gekommen, als sie Familienarchiv so durchgegangen ist oder Archive durchgegangen ist und dort die Autobiografie ihres Vaters gefunden hat. Aber auch schon als sie kleiner war, hat sie Fotos teilweise gefunden, auf denen ihr Vater mit anderen Personen zusammen und halt mit Waffen zu sehen war.
Bueno, y las personas que aparecían en esta foto tenían armas y también unos uniformes que no eran o no correspondían con, pues, con las personas armadas que yo conocía en la infancia, pues que eran el ejército o la policía. Entonces esto siempre me causó mucha curiosidad. Claro, tiempo después ya empecé a hacer la investigación y me encontré también con toda esta historia de lo que ha implicado para el movimiento indígena la conquista de sus derechos, ¿no? Y que hubo una guerrilla indígena de la cual hicieron parte mis padres.
Mm-hmm. Genau, also diese Personen auf den Uniformen, auf den Fotos trugen halt auch in Uniformen, die sie in ihrer Kindheit so gar nicht kannte, also von den sonstigen bewaffneten Akteuren, die sie kannte, von der Armee oder der Polizei. Und das hat halt auch so ihre Neugier geweckt. Und dann in den Nachforschungen, die sie dann als Erwachsene später gemacht hat, ist ja dann klar geworden, was da überhaupt hinterstand, was das auch für die indigene Bewegung bedeutet hat, halt diese eigene indigene Guerilla und dass ihre beiden Eltern auch Teil dieser Guerilla waren.
Entonces, lo que pues descubrí también leyendo la autobiografía que había escrito mi padre fue como todo el proceso que lleva a una persona a unirse a la guerrilla. Y entonces, como entre el año 2016 y 2017, pues estaba las FARC-EP haciendo su dejación de armas. Estaban en diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba. Lo que hice fue traer esta historia para contarle al país cómo se vivía un desarme, ¿no? Y cuáles eran las repercusiones que esto traía para las familias de los excombatientes y las excombatientes.
Was sie halt rausgefunden hat, oder auf das sie erst gestoßen hat, auch indem sie die Autobiografie ihres Vaters gelesen hat, also dieser ganze Prozess, der jemanden dazu führt, am Ende zu einer Guerilla, also einer Guerilla beizutreten, was das auch bedeutet. Und gleichzeitig war es so, dass 2016, also in der Zeit 2015/16, als die Idee für diese Doku entstand, die Friedensverhandlungen mit der FARC-Guerilla gerade so ein großes nationales Thema waren. In Havanna, Kuba, wurden die geführt. Und die Idee von dieser Doku ist dann auch zu zeigen, was Waffenabgabe und ein Friedensvertrag halt auch bedeutet oder dieser ganze Prozess bedeutet für die Familien, also für die Personen selber und für ihre Familien, die halt die Waffen abgeben.
Noch Fragen zur Doku?
Also jetzt erstmal nicht. Wollen wir vielleicht jetzt erstmal das nächste Musikstück hören und dann nochmal überlegen, ob uns was dazu einfällt.
Ja, oder vielleicht auch kurz sagen noch die Termine, wann die Doku hier in Hamburg gezeigt wird. Das ist einmal am 13. November, also nächste Woche Samstag, um 19 Uhr im Infoladen Wilhelmsburg. Und dann nochmal am 27. November um 18 Uhr im Centro Sociale da in St. Pauli. Genau, und Musik hatte Elisette gesagt, das Lied Kuesh Kiwe, wieder von der Band Kuesh Kiwe, Te Wala, was so über die alten Weisen der Bewegung etwas sagt, aber sie weiß sonst auch nicht viel mehr über das Lied, hat sie mir vorhin gesagt, ja.
Ja, hallo, wir sind wieder da und wir haben ja eben über die Filmdokumentation gesprochen, über den letzten Kommandante der Quintines und ja, was bedeutet das für dich, Elisette, diesen Film gemacht zu haben?
¿Qué significa para ti que hiciste esta documentación sobre tu padre?
Bueno, para mí significó hacer un viaje para perdonar el pasado, ¿no? Más o menos de eso va la historia. Y mi familia en la actualidad está en el municipio de Sotará, que es hace parte del departamento del Cauca. Se dedican a la agricultura, a la producción de leche y cultivos de papa y, bueno, los productos que se dan en la zona fría. También se hizo un cabildo, ¿no?, que se llama Tierra de Vientos o Huejiaquihue.
Ja, sie sagt, für sie war es eine Reise, ja, um der Vergangenheit zu vergeben. Also da, das ist auch eigentlich die Geschichte dieser Doku. Und sie hat dann noch erzählt über, was ihre Familie jetzt heute macht. Also die sind Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und also haben einmal Vieh für Milchproduktion und bauen Kartoffeln an, also und verschiedene andere Produkte. Sie sagt, also in der kalten Zone, so im Kaukas, sind das die höheren Lagen, wo halt eher Sachen, die auch hier angebaut werden können. Und außerdem haben sie selbst, hat die Familie mit anderen Quintines ein Cabildo, also so eine indigene Selbstverwaltung, etabliert, die Huejchaquihue heißt, was auf Nasayuwe, der Sprache der Indigenen, Land des Windes heißt.
Ja, stellen wir uns natürlich die Frage, inwieweit vielleicht noch der Vater oder die Familie auch insgesamt heutzutage noch politisch oder im Widerstand aktiv sein können in so einer Rolle dann?
Pregunta es que si tu padre o tu familia con esta historia ahora están o es posible que están como políticamente activo en el movimiento en la sociedad.
Sí, por eso están como cabildo indígena afiliado al CRIC y participan también en charlas y están ayudando en las movilizaciones que se han hecho y también algunas veces asesoran a gobernadores de otras zonas en procesos políticos, ¿no?, en cómo organizarse y también a su vez están aprendiendo, ¿no?, porque tener un cabildo también es como tener un pequeño gobierno, ¿no?, para digamos organizar a una población en muchos aspectos como salud, vivienda, economía, cultura y bueno, muchas cosas que se hacen, ¿no? Como, esto es como lo que hace cada cabildo, son gobiernos pequeños, ¿no?
Ja, sie sind weiterhin aktiv, also mit diesem Selbstverwaltungsgebiet, was sie gerade schon gesagt hat, das im Krieg auch organisiert ist, machen sie halt, also sind sie politisch aktiv. Sie nehmen auch sie geben auch Charlas, sind so Vorträge, und sie beteiligen sich oder unterstützen die verschiedenen Aktionen oder Demos, die es gibt von der Bewegung. Was sie auch machen, ist, dass sie andere Cabildos, andere Selbstverwaltungsgebiete und die jeweiligen Amtsträger dort halt ihnen Rat geben, wie man sich organisieren kann, wie man die Bevölkerung organisiert. Und gleichzeitig lernen sie halt auch gerade noch total viel, weil, also sie sagt, so ein Cabildo zu haben, so eine Selbstverwaltung der eigenen Gemeinde zu haben, heißt halt eigentlich eine kleine Regierung selber zu haben und zu machen halt eine ganze Bevölkerung zu organisieren in diesen verschiedenen Bereichen von Gesundheit, Kultur, Bildung und so weiter. Und da lernen halt, ja, das ist für alle, ist eigentlich für alle Selbstverwaltungsgebiete so, ne? Das ist so Lernwege oder Schulen, von Selbstregierung sind.
Ja, dann würde ich doch gerne nochmal nachfragen, bei der Selbstverwaltung, wie die aussieht, was für sag ich mal, hierarchische Strukturen es dort gibt und natürlich auch, wie da sich das Geschlechterverhältnis dort gestaltet.
Mhm. Quiero preguntar sobre, un poco más sobre los cabildos, sobre la autonomía. ¿Cómo está? Si hay, ¿cómo están las estructuras? ¿Son hierárquicos o cómo son? Y también, ¿cómo es la cuestión de género en esto, en los cabildos?
Vale, los cabildos son como las autoridades tradicionales que ejercen control sobre el territorio. Pero digamos que las primeras autoridades son las comunidades, es decir, que las autoridades se deben a las comunidades, la que toma la decisión, la última decisión es la comunidad.
Sie sagt also, diese Selbstverwaltungsräte, die Cabildos, das sind sogenannte traditionelle Autoritäten, die auch anerkannt sind in der Verfassung, und die haben die Kontrolle über diese Gebiete, die Selbstverwaltungsgebiete. Aber die erste und wichtigste Autorität ist die Gemeinde, sind die Gemeinden selber, und die sind es eigentlich, die gefragt werden und die am Ende die Entscheidungen treffen.
Ja, hace poco tiempo, no sé si fue entrado los 90, que empieza a hablarse del programa Mujer, y esto incluye la participación política de las mujeres en los procesos de ejercer autoridad, ¿no? A pesar, digamos, que desde que se funda el CRIC en la década de los 70, las mujeres venían haciendo un fuerte acompañamiento en todos los procesos, aunque su labor no era muy reconocida. Pero ahorita ya ejercen de autoridades y hay gobernadoras, y ahorita también tenemos una candidata al Senado que creo que es Aida Marina Quilcue, que también es una mujer indígena, ¿no? Entonces los espacios de las mujeres se han ido ganando también poco a poco.
Ja, und seit kürzerer Zeit, seit den 90ern, gibt es innerhalb des CRIC auch eine eigene Organisierung der Frauen, das Programa Mujer. Darüber ist halt die Beteiligung von Frauen auch in diesen Selbstverwaltungsstrukturen und die Übernahme von Ämtern gestiegen. Seit der Gründung, eigentlich ist schon seit der Gründung des Kriegs so, dass Frauen eine sehr hohe Beteiligung auch an den Kämpfen hatten, aber es wurde oft nicht gesehen, nicht anerkannt. Jetzt ist es aber so, dass auch Frauen halt die höchsten Amtsträger, sogenannte Gouverneurinnen, dann in diesen Selbstverwaltungsgebieten sind, dass auch eine indigene Frau Senatorin im kolumbianischen Parlament dafür gerade kandidiert, eine aus den indigenen Gemeinden. Und das, ja, das eigentlich zeigt, dass sie als Frauen auch immer mehr Raum innerhalb der politischen Organisation gewinnen.
Noch eine Nachfrage?
Ja, ist die Frage, ob wir jetzt, wenn wir nochmal zurück zu der indigenen Bewegung gehen, ob wir nochmal Musik hören zwischendurch? Was meint ihr?
Ja. Ja, Inset hat sich auch nochmal einen Song ausgesucht. ¿Quieres decir algo acerca de la canción?
Bueno, Pueblos Milenarios es una canción actual y cuenta y menciona a los 10 pueblos que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca, y también narra un poco de cómo ha sido la pervivencia de los pueblos desde la época de la conquista a la actualidad, más o menos.
Genau, die Band heißt Satluj, dice así. Mhm. Und der Song heißt Pueblos Milenarios, also seit Jahrtausenden bestehende Bevölkerungsgruppen oder Völker. Der Song hat viel Aktualität, erzählt aber eigentlich schon über die 10 Bevölkerungsgruppen oder indigenen Bevölkerungsgruppen, die den Krieg auch ausmachen, diese indigene Organisierung. Und wie sie seit der spanischen Invasion bis heute überlebt haben.
So, willkommen zurück zum Hobo Express Nummer 133. Heute mit dem Thema Kolumbien, indigene Gemeinden im Widerstand. Wir haben zu Gast im Studio Elisette und Martin. Elisette hat schon erzählt von ihrer Doku. Da werden wir später am Ende der Sendung auch noch hören, wo sie wann zu sehen ist. Wir steigen jetzt wieder ein mit der nächsten Frage. Und zwar haben wir schon gehört, dass nachdem die indigene bewaffnete Bewegung Quintin Lame die Waffen abgegeben hat, dass es dann zur Gründung der Guardia Indigena kam, also der indigenen Wächterinnen. Und da wäre interessant, was das genau ist und was sie ausmacht.
Están preguntando por la Guardia Indígena, que se formó después de la dejación de armas del movimiento armado Quintín Lame. Y la pregunta es, ¿qué es la Guardia y qué características la definen?
Vale, la Guardia Indígena ya venía también haciendo proceso en la década de los 80 en Colombia. Solamente que acompañaba los actos culturales como las asambleas o las reuniones que hiciera el cabildo. Entonces se dedicaban más a la labor de cuidar un evento.
Die Guardia Indígena oder diese Strukturen gibt es eigentlich schon seit den 80ern. Damals war es aber so, dass es eher dass sie nur, wenn es Versammlungen gab in den Gemeinden oder größere der Bewegung, dass dann halt einige, dass es dann halt diese Guardia gab, diese Wächter gab, um diese Versammlungen zu schützen.
En ese tiempo no se reconocían como Guardia Indígena, sino como Guardia Cívica. Ya en el año de 1993 se cambian el nombre a Guardia Indígena.
Damals hießen die aber noch nicht Guardia Indígena, sondern Guardia Cívica, also so wie Bevölkerungs- oder zivile Wachen. Und 1993 wurde der Name dann geändert in Guardia Indígena.
La Guardia Indígena en este tiempo empieza a apoyar ya los territorios. Pero solo entrado los años 2000 con el secuestro de Ezequiel Bitonaz, que fue secuestrado por la guerrilla de las FARC, y la Guardia Indígena va a buscarlo a la zona donde lo tienen secuestrado. Entonces digamos que esto llama como la atención de los medios de comunicación en ese entonces porque no se había hecho como otro proceso de resistencia sin armas y empiezan a poner como cuidado qué es lo que está pasando en el Cauca donde un grupo de personas sin armas está ejerciendo autoridad sobre los territorios, ¿no? Bueno, autoridad no es la palabra, sino protección a sus comunidades.
Genau, und seit dieser Zeit hat die Guardia Indígena unbewaffnet halt angefangen, die Selbstverwaltungsgebiete zu unterstützen, dass es diese Selbstverwaltungsgebiete gibt. Richtig bekannt wurden sie dann 2000 mit der Entführung von Ezequiel Bitonaz,
Gouverneur,
auch der höchste Amtsträger in einem der Selbstverwaltungsgebiete, Gouverneur. Der wurde von der FARC-Guerilla entführt und die Guardia Indígena ist dann halt losgegangen, hat sich organisiert, um den zu suchen. Y le encontraron.
Sí, lo rescataron.
Und haben ihn halt gefunden und befreit. Und das hat halt auch so die Medienöffentlichkeit in Kolumbien total ja, also das Interesse geweckt davon, was ist denn das für, was passiert denn da, was ist da los im Kauka, dass es einen Prozess, also einen unbewaffneten Prozess gibt, eine unbewaffnete Gruppe, die ohne Waffen halt die Gemeinden gegen die Guerilla schützt oder gegen jegliche Aggressionen schützt.
Bueno, también otros casos que empezaron a surgir fue que guerrilla o paramilitares intentaron también tomarse pueblos o comunidades indígenas y entonces también la guardia aparecía como haciendo eventos culturales, tocando los tambores y todo para decir que no, no iban a entrar a los territorios y no iban a aceptar ninguna autoridad armada ni legal ni ilegal. Otro proceso también fue el del Cerro Berlín, que es más reciente, ¿no? Ya en 2013.
Mm-hmm. Genau. Andere Fälle, die passiert sind, war, dass die Guerilla oder auch rechte Paramilitärs versucht haben, indigene Gemeinden halt einzunehmen und dass die Guardia Indígena das dadurch verhindert hat, dass sie ja, so kulturelle Gemeindefeste organisiert hat, wo unter anderem Trommeln gespielt wurden und so weiter und damit auch gesagt wurde, also symbolisiert wurde, gezeigt wurde, wir wollen in unseren Gemeinden keine bewaffneten Akteure, weder legale noch illegale Akteure, also weder Polizei, Armee oder halt auch Guerilla oder Paramilitärs haben. Wir üben hier selber die Kontrolle, die Selbstverwaltung aus. Und ein weiteres Beispiel ist das vom Cerro Berlin, also das ist ein Berg, der so heißt wie die deutsche Hauptstadt, auch so ein Überbleibsel des Kolonialismus. Das war 2013.
Bueno, la Guardia Indígena la conforma toda la comunidad, es decir, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, mayores y mayoras, no reciben ninguna contribución económica y están dispuestos a dar la vida si es necesario por la protección del territorio y de la vida de las comunidades indígenas.
Genau, also die Guardia Indígena besteht aus eigentlich aus der oder rekrutiert sich aus der gesamten Gemeinde und im Problemfall also ist das auch die gesamte Gemeinde. Es sind Kinder, Frauen, Männer, Alte, die Mitglieder der Guardia Indígena sind. Diese Arbeit wird nicht bezahlt, keine ökonomische Entschädigung dafür. Und ja, es bedeutet, dass man bereit ist dazu, auch sein Leben zur Verteidigung halt der indigenen Gemeinden, der indigenen, der Amtsträgerin zu geben, wenn es notwendig ist.
Y bueno, lo que caracteriza a la Guardia también es su resistencia pacífica y ya, digamos, el actor armado, como lo expresaba un guardia indígena tiene que pensar dos veces si mata o no a un guardia porque un guardia simplemente porta un bastón de mando y simplemente busca dialogar, ¿no? de manera pacífica y con autoridad decirles que se retiren del territorio porque están en territorio indígena y en territorio indígena ejercen autonomía las comunidades indígenas.
Uh-huh. Ja, ein weiteres Charakteristikum ist dass ein pazifistischer, gewaltfreier Widerstand ist und wie ein Guardia Indígena gesagt hat, ist jeder bewaffnete Akteur muss halt zweimal nachdenken, ob er einen Guardia Indígena angreift, tötet, weil der eigentlich, also der ist unbewaffnet, die haben nur so Amt, also Stöcke, die halt quasi ihre Funktion als Guardia Indígena repräsentieren und ist eigentlich der kommen sie, um mit den Leuten zu sprechen und ihnen halt klarzumachen, dass in den indigenen Territorien die indigenen Gemeinden das Sagen haben und dass das respektiert werden muss.
Mhm. También la Guardia acompañó las movilizaciones que se realizaron este año, sobre todo en el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, apoyando a los jóvenes que estaban protestando por no tener oportunidades.
Was die Guardia Indígena auch macht, dass sie an den verschiedenen politischen Aktionen, Demos und so weiter teilnimmt, an den Mobilisierungen. Dieses Jahr zum Beispiel in Cali, in der Stadt Cali, wo es starke Proteste von Jugendlichen vor allen Dingen gab, von jungen Menschen, die dann auch von der Guardia Indígena unterstützt wurden. Also Jugendliche, die keine Chancen hatten irgendwie und deswegen halt protestiert haben.
Entonces, cuando en esta protesta hubo civiles disparando contra los jóvenes manifestantes, la guardia hizo presencia y logró capturar algunos. Días después, cuando la guardia se transportaba ya para regresar al departamento del Cauca, para renovar nueva guardia, para traer más guardias indígenas del departamento, fue emboscada por civiles armados y les dispararon.
En diesen Protesten war es so, dass Zivilpersonen auf die Protestierenden geschossen haben und die Guardia Indígena hat halt sich so organisiert und Widerstand geleistet. Er hat diese Zivilpersonen halt verfolgt und einige von denen festsetzen können. Und dann ein paar Tage später, als quasi so ein bisschen um Tausch ging, dass halt bestimmte Guardias aus Cali wieder zurück in ihre Gemeinden gefahren sind und neue kommen sollten, ist einer von oder mehrere von den Bussen sind beschossen worden, wo die Guardia Indígena drin saß.
Y bueno, toda la respuesta que se dio era que la Guardia Indígena tenía que, de parte, digamos, de los gobiernos de estos departamentos y del mismo presidente, creo, era que la Guardia tenía que regresar al departamento del Cauca porque, y a sus resguardos porque allá era donde ejercían autonomía, que no en estos departamentos, pero no se pensó como un acto de discriminación, ¿no? Y de violencia.
Und die, was halt die Regierung der verschiedenen Departamentos, so ein bisschen wie die Bundesländer in Deutschland und auch der kolumbianische Präsident zu diesem Vorfall gesagt hat, ist, dass die Guardia Indígena halt auch nicht dahin gehört, sondern dass sie in ihre Resguardos, in ihre Selbstverwaltungsgebiete wieder zurückgehen sollen. Und es wurde überhaupt nicht darüber gesprochen, dass die Gewalt angegriffen wurden und auch diskriminiert wurden.
Was ihr ja wahrscheinlich auch mitgekriegt habt, was letzte Woche auf jeden Fall in den Nachrichten hier in Deutschland auch stattgefunden hat, dass diese 180 Soldaten, die von Bäuerinnen und Bauern entführt worden sind und am nächsten Tag wieder freigelassen worden sind, weil diese halt den Drogenanbau zerstören wollten. Und was für eine Position die Vertreterinnen der indigenen Gemeinden dazu haben.
Que también hubo acá en Alemania en las noticias que hace poco unos campesinos y campesinas secuestraron como capturaron 180 soldados en Colombia y el próximo día le dejaron libre otra vez por la destrucción de los cultivos de coca, ¿no? Y la pregunta es ¿qué posición tiene el movimiento indígena en el Cauca acerca de esta problemática?
Bueno, las comunidades indígenas representadas en los resguardos en los cabildos del CRIC tienen una posición clara y es que no están de acuerdo con la siembra de cultivos de uso ilícito en los territorios indígenas. Sin embargo, digamos que existen comuneros también, campesinos y personas mestizas que están sembrando cultivos ilícitos en los territorios, y esto pues ha fraccionado también al movimiento indígena, ¿no?
Also die indigenen Gemeinden, die in den Selbstverwaltungsstrukturen des CRIC organisiert sind, haben eine klare Position zu dieser Problematik, und zwar, dass sie gegen den Anbau von Pflanzen sind, die zu illegalen Substanzen weiterverwandelt werden können. Aber es gibt in den Gemeinden auch Bewohnerinnen und auch mestizische Kleinbäuerinnen, die halt diese Pflanzen anbauen, und das hat zu sehr viel auch Konflikten innerhalb der Gemeinden geführt.
La siembra de estos cultivos en los territorios indígenas se da porque, digamos, sembrar o producir toda la comida, digamos, lo que son las hortalizas, los lácteos y toda la producción de esto no alcanza para cubrir los gastos básicos, ¿no?, de la canasta familiar. Entonces, y tampoco hay como vías, no se tiene como acceso a educación, a pesar de que pues se intenta implementar programas. Entonces, muchas personas ven en esto como la salida, ¿no?, al menos para tener o cubrir sus gastos básicos, ¿no?
Der Anbau ist aber vor allen Dingen deswegen, weil ja die Produktion oder der Anbau von zum Beispiel, also von Nahrungsmitteln, von Gemüse, auch von Milch, dass da die Preise so schlecht sind, die Bäuerinnen und Bäuer bekommen, dass es halt nicht ausreicht, um die auch nur die grundlegendsten Bedürfnisse von Familien zu decken. Es gibt auch keine Straßen, keine guten Straßen oder so, auf denen leicht Produkte transportiert werden können zum nächsten Markt, und halt auch keine Straßen sozusagen raus irgendwie auf einer anderen Ebene, nämlich dass es schlechte Zugang zu Bildung gibt, auch wenn die indigene Bewegung selber jetzt schon angefangen hat, ihre eigene Bildung aufzubauen, Bildungsschulen und so weiter, ist das trotzdem noch schlecht. So, und dass es halt für viele Familien der einzige Ausweg ist, um zumindest einigermaßen überleben zu können und ihre Notwendigkeiten zu decken, ihre Bedürfnisse zu decken.
Sí. Entonces, digamos que estas debilidades son las que han aprovechado los actores armados y también las personas de otros departamentos para, digamos, alquilar las tierras a comunidades indígenas o en especial a comuneros para sembrar los cultivos de uso ilícito. Y esto es lo que está ocasionando, digamos, la mayoría de muertes en el departamento del Cauca, sobre todo de líderes indígenas.
Genau, diese Schwachstellen haben halt so bewaffnete Gruppen und auch Leute aus anderen, also Menschen mit Geld aus anderen Bundesländern in Kolumbien ausgenutzt, um zum Beispiel in den Gemeinden auch Land von den Leuten zu mieten, zu pachten, sagt man bei Land, ne? Und halt dort dann diese Pflanzen anzubauen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund dafür, für die vielen Toten im Cauca und vor allen Dingen auch von indigenen Aktivisten.
Wir kommen schon langsam dem Ende entgegen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich versuche mal ganz kurz irgendwie nochmal zusammenfassend, nochmal einmal nachzufragen. Einmal von dir sozusagen, Martin. Du bist ja in einem Kaffeekollektiv zugegen. Wie ist denn da sozusagen der Austausch? Inwiefern profitieren die dort besonders von dem Anbau? Und seid ihr darüber überhaupt in Kontakt miteinander gekommen? Und natürlich die Frage, in welchen Locations wird der Film denn gezeigt und wann dann nochmal? Und ich glaube, dann sind wir auch schon zu Ende.
Okay, ich muss hier noch eine Frage an mich. Unos preguntas. Ja, danke auch für die Frage nochmal. Genau, also es war auch das, was ich jetzt beim letzten Besuch Anfang 2000 so mitbekommen habe, diese Situation, die Alice gerade beschrieben hat, viel von den Gemeinden, da haben wir auch einen Artikel zugeschrieben in der Graswurzelrevolution. Und wir kaufen den Kaffee über den solidarischen Handel, was ein viel besserer Preis ist als normal auf dem Weltmarkt und auch normal im fairen Handel ist noch. Das heißt auch, dass es halt dass eine Möglichkeit ist, also diese Kooperative, die Sencoic in Kolumbien, von der wir das kaufen, sich sehr darum bemüht, dass das eine legale Alternative zu diesen Pflanzen, also diesen Drogenanbau ist, der halt Kaffee halt würde jetzt nicht unbedingt Tote irgendwie bedeuten und Gewalt bedeuten und da halt genug Einkommen für die Familien zu schaffen. Das ist trotzdem noch schwierig, selbst mit den hohen Preisen, die wir bezahlen, das herzustellen, aber es ist auf jeden Fall, wird als eine Möglichkeit gesehen. Wir haben viel Austausch, also jetzt wegen der Pandemie konnten wir leider dieses Jahr nicht fliegen irgendwie, aber sonst haben wir es jetzt so alle anderthalb Jahre, waren wir im Cauca und immer ein, zwei Wochen mindestens so. Ich war auch teilweise noch viel länger da halt auch mit der politischen Bewegung und das ist schon sehr beeindruckend und toll, also auch was ich da so mitkriege, dann genau, darüber haben Elisette und ich uns dann auch damals kennengelernt, dass wir halt Kontakt haben wollten mit den ehemaligen Guerilla-Mitgliedern und sie hat uns dann einen Besuch bei ihren Eltern organisiert. Nochmal zu den Terminen kann ich nochmal kurz wiederholen. Genau, am 13.11. nächsten Samstag um 19 Uhr im Infoladen in Wilhelmsburg. Und am 27.11. Im Centro Sociale auf St. Pauli, da dann schon um 18 Uhr. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.
Ja, apropos freuen. Wir freuen uns oder haben uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen Dank, Martin. Muchas gracias, Elisette, dass ihr hier gewesen seid und da das auch hier live im Studio erzählt habt, auch von der Doku. Schaut sie euch an. Martin hat gerade noch die Termine genannt. Wir hören uns wieder zum Hopo Express das nächste Mal am 12.11., ein Tag vor der Doku, am Freitag von 8 Uhr morgens bis um 10 Uhr mit dem Thema Arbeit im Strafvollzug und verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Studio 1 im FSK.
Noch auf Wiedersehen. Tschüss.
Wiederhören.
Ciao. Gracias. Gracias por escucharnos.
Danke, dass ihr uns zugehört habt.